Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Your host, Joey.
Herzlich willkommen hier im 21. Game Talk. Schön habt ihr eingeschaltet. Eigentlich wäre es ja sehr passend, wenn das hier der 20. wäre, denn heute nehmen wir uns den 20. Geburtstag der Pokémon-Franchise zum Anlass, über die erste Generation zu plaudern. Wenn ich sage wir, dann habe ich es natürlich schon verraten. Ich bin wie immer nicht alleine hier im Game Talk. Ich habe mir wieder ein paar Gäste hier in die Sendung eingeladen. Ich darf beginnen mit dem Andy. Hallo Andy.
Hallo allerseits.
Dich kennt man ja mittlerweile, also musst du dich nicht mehr groß vorstellen. Deshalb mache ich gleich weiter mit dem Stefan, aka Chikorita oder einfach nur Chico von Kibo FM. Hallo.
Jo, hallo, ich bin der Stefan und ja, im Internet nenne ich mich Chikorita, benannt nach meinem Lieblings-Pokémon Endivie. Ich hab schon die erste Generation gespielt, aber hauptsächlich seit der zweiten Generation bin ich ein totaler Pokémon-Freak und lebe quasi Pokémon. Also Pokémon ist mein Leben, es gibt nichts Besseres. Ich fahre seit Jahren auf jeden Pokémon-Day und jedes Pokémon-Event. Ich mache bei uns auf Kibo FM im Radio Pokémon-Sondersendungen. Mein Zimmer quillt über von Pokémon-Merchandise und ich denke, ich werde auch hier im Podcast einiges dazu beitragen können.
Das glaube ich auch. Ich bin hier sehr froh, sprühen wir hier von Experten. Ich hoffe, ich werde nicht ganz so alt aussehen daneben. Du hast natürlich auch noch einen YouTube-Channel, den du hier kurz bewerben darfst.
Jo, PokéKids 883, da gibt es Videos von Pokémon-Events wie Pokémon Day, Pokémon Championship, Pokémon Kids Tour, alles, was man sich halt vorstellen kann.
Und wenn ihr euch da draußen jetzt schon überlegt, ach, wie war das nochmal, war Kibo und wo YouTube-Channel und so weiter? Natürlich, wie immer, werde ich das alles in den Shownotes verlinken. Ich sag's gleich, bevor ich es vergesse, die sind im Web zu finden unter gametalk.fm/pokemon1. Da werdet ihr alle Links und weitere Informationen zu dieser Ausgabe finden. Oder wenn eure App oder Podcatcher oder wie ihr es nennen wollt, schlau genug ist, habt ihr das alles auch schon direkt auf eurem Gerät. Ebenfalls von Kibo FM bin ich froh, hier begrüßen zu können, den Flo. Hallo Flo.
Also ich bin der Flo, ich bin hier der Chaot vom Dienst. Hab mit der vierten Generation tatsächlich erst angefangen. Meine erste Edition war die Platin-Edition. Das kam mehr oder weniger dadurch zustande, dass der Chico mich auf Pokémon aufmerksam gemacht hat.
Jetzt bin wieder ich schuld.
Natürlich bist du schuld, denn vorher konnte ich damit wirklich so gar nichts anfangen, hab's dann aber doch lieben gelernt und mir auch die älteren Editionen im Nachhinein noch geholt und kenne eigentlich alle Generationen durch. Also Kibo FM ist ein Webradiosender mit Schwerpunkt auf japanischer Musik, wo natürlich auch die Videospielmusik aus Japan dazu zählt, wie eben beispielsweise Pokémon. Und ihr könnt uns ganz einfach unter www.kibo.fm finden. Da könnt ihr dann auch direkt uns im Browser einschalten.
Und du, Chico, hast es schon erwähnt, ihr habt auch speziell zum 20. Jubiläum der Pokémon-Franchise eine Reihe von Sondersendungen gestartet. Kann man die noch irgendwie hören, wenn man schon eine verpasst hat?
Also nachhören kann man die verpassten Sendungen nicht, weil wir wegen der rechtlichen Sache, also wegen der Musik, die gesendeten Sendungen zwar streamen dürfen, aber nicht nachträglich zum nochmal anhören online stellen dürfen.
Es sei denn, wir würden halt sämtliche Musik rausschneiden, aber das wäre ein sehr großer Aufwand.
Ich stelle hinterher den reinen Infotext nochmal zum Nachlesen online, aber die Musik, die wir dazu auch spielen, die gibt's nur live in der Sendung. Aber man hat noch die Chance, zumindest die letzten beiden Folgen zur 5. und 6. Generation noch nächsten und übernächsten Montag live zu hören. Das wäre Montag der 22. Das ist von jetzt aus übermorgen, ist die 5. Generation dran und am 29., zwei Tage nach dem großen Jubeltag, kommen wir dann zur aktuellen 6. Generation.
Also vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass die Sendung zur 5. Generation erst um 21 Uhr laufen wird, die zur 6. Generation allerdings schon um 20 Uhr.
Dann, last but not least, darf ich hier begrüßen den Basti von bisafans.de. Hallo Basti.
Hallo, ich grüße euch.
Und auch du darfst oder sollst natürlich noch kurz was zu dir und deinem Pokémon-Hintergrund sagen, für die zwei Leute, die Bisa-Fans noch nicht kennen.
Ja, das sollte in der deutschen Pokémon-Community jetzt nicht so der Punkt sein, aber ich denke mal, Bisa-Fans kennt dann doch fast jeder. Das Beste zum Schluss, nicht bin ich jetzt dran, ne? Also, ich bin der Basti. Ich bin Pokémon-Fan seit der ersten Stunde, zumindest in Deutschland seit der ersten Stunde, nicht seit der ersten Stunde in Japan, das muss ich dazu sagen, weil wir in Deutschland ja erst 1998 in den Genuss von Pokémon gekommen sind, hingegen die Japaner schon zwei Jahre ja vor uns dran waren, 1996. Und meine Pokémon-Karriere hat damals angefangen mit der ersten Pokémon-Folge Pika Pikachu, in der Ash sein bekanntes Pikachu bekommt. Und ja, darauf basierend habe ich dann jetzt halt doch auch schon inzwischen 18 Jahre Pokémon-Erfahrung.
Sehr schön. Dann bin ich ja froh, hier eine Runde voller Pokémon-Experten zu haben. Es wurde ja schon gewünscht, ich soll doch mehr Leute einladen. Jetzt sind wir 5. Ich glaube, damit bin ich dem Wunsch sehr gut nachgekommen. Ich schlage vor, wir werden beginnen mit dem Anfang und zwar mit der Entstehung von Pokémon. Ich habe mich natürlich auch informiert, damit ich nicht so ganz schlecht dastehe. Basti, du hast es ja schon angetönt zuvor. Wir blicken ganz zurück und zwar auf die Idee, wie manche da draußen vielleicht wissen, ist das aus einer Idee eines, ich sag jetzt mal, Käfersammlers entstanden und natürlich nicht nur Käfersammler, sondern auch Entwickler. Ist jemand von euch des Japanischen mächtig, bevor ich mich hier mit der Aussprache der Namen
Satoshi Tajiri.
Okay, genau, so hätte ich es jetzt auch gesagt. Genau, Satoshi Tajiri hat diese Idee gehabt und dann mit Game Freak, mit dem Studio zusammen angefangen, diese Pokémon-Spiele zu entwickeln. 1996 kamen die ersten beiden raus für den Game Boy und das war rot und nicht blau, sondern grün. Also rot und grün.
Am Anfang schuf Tajiri Pokémon rot und grün und er sah, dass es gut war.
Da merkt man schon zwei Editionen. Man kann sich jetzt überlegen, ja, wieso zwei, hat irgendwie vielleicht der eine Inhalt nicht noch auf die Cartridge sonst gepasst und man musste teilen. Nein, so war es wahrscheinlich nicht. Einerseits wollte man damit das Tauschen fördern, weil halt gewisse Pokémon nur auf einer Edition erhältlich waren. Und natürlich für jene ohne Freunde kann man so zwei Spiele verkaufen.
Was auch durchaus eine clevere Marketingstrategie damals von Nintendo war.
Absolut clever, wenn die damals schon gewusst hätten, wie die später noch Geld drucken werden mit dieser Franchise.
Es war ja sogar damals so, wie ich das gehört habe, dass Pokémon erst von ganz vielen anderen Firmen abgewiesen worden ist.
Richtig. Auch Nintendo hat damals erst in der Anfangszeit 96 oder 95, als das Spiel in Entwicklung war, gesagt, dass sie damit nichts anfangen wollen, weil es ist was Neues, das kennt man nicht.
Der Gameboy liegt eh schon im Sterben.
Nur muss man dazu sagen, hat Nintendo dann halt gesagt, ach Gnadenstoß, wir probieren wir es mal, schmeiß noch mal ein paar Spiele auf den Markt. Und wenn es nicht ist, der ist sowieso schon am Sterben. Dass Pokémon im Endeffekt den Gameboy dann gerettet hat, weil ja damals Mario das Franchise schon sehr ausgenudelt war, das ist jetzt mittlerweile Geschichte.
Jo.
Und die blaue Edition, man fragt sich jetzt, wo kommt denn die her? Die Japaner kamen auch in den Genuss einer blauen Edition. Das war da allerdings eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal erstes Remake. Also inhaltlich deckte sich die ungefähr mit Rot und Grün, hat aber etwas aufgehübschte Grafik. Und die Grafik, die wir hier in Europa kennen, also unser Rot und unser Blau, basiert auf der Grafik der japanischen blauen Version. Ist das so korrekt?
Das ist so korrekt, weil damals die rote und die grüne Edition, die damals auf den japanischen Markt geschmissen worden sind, noch voller Fehler waren, also Programmierfehler. Man könnte sagen, wenn man jetzt schon in dieser Zeit ist, Mew-Glitch, Missing-No-Glitch, das ist nur ein Bruchteil von den Fehlern, die die Originalspiele auf dem japanischen Markt hatten. Und ja, dann halt ein bisschen aufgehübscht, weil die Grafiken, die waren halt doch sehr...
Gewöhnungsbedürftig,
also für den westlichen Markt nicht tragfähig, sagen wir es mal so. Und ja, nachdem die Grafiken aufgemotzt sind und der größte Teil der Fehler ausgemerzt, hat man dann gesagt, okay, man traut sich an den westlichen Markt.
Ja, ich wollte gerade sagen, gibt ja so schon auch bei uns noch so viele Fehler. Ich meine, wer von uns war damals nicht sogar glücklich, einen Meisterball verdoppeln zu können und so weiter.
Ja.
Wenn ich dann dran denke, oh, das muss ja ganz schlimm gewesen sein, da auf der roten und grünen. Übrigens, die grüne war nicht in einer grünen Cartridge, sondern in einer grauen.
War denn die rote trotzdem in der roten?
Ich glaube auch nicht.
Nee, die waren damals beide tatsächlich in der grauen.
Ja.
Wir werden hier nicht zu stark auf die Serie eingehen, aber gewissermaßen ist das unvermeidlich. Ich habe mich ja immer gefragt, was war denn zuerst die Serie oder die Spiele?
Ich habe die Antwort. Das kann ich natürlich am eigenen Leibe bezeugen, weil es bei mir halt so den Pokémon-Virus erweckt hat. In Japan kam zuerst das Spiel und dann der Anime. Wir hingegen in Deutschland waren das ein bisschen umgedreht. Bei uns kam zuerst der Anime und dann einige Wochen später, ich glaube 5 oder 6 Wochen darauf, kam dann das Spiel. Und wie gesagt, ich habe es ja schon in der Vorstellung gerade gesagt, bei mir ging die Pokémon-Geschichte tatsächlich mit dem Anime los.
Wobei der Anime aber auch wirklich die erste Gelegenheit war, bei der man in Deutschland im breiteren Rahmen von Pokémon gehört hat, als nämlich in Japan der Porygon-Zwischenfall war. Das ging auch in Deutschland durch die Medien, obwohl Pokémon bei uns noch gar nicht angekommen war.
So ist es.
Hier bitte kurz Aufklärung für alle, die da das Stichwort nicht ganz verstanden haben.
Da gab es eine Folge in der ersten Staffel.
Eine sehr gute Folge sogar.
Genau, die spielt im Inneren eines Computers mit Porygon als digitalem Pokémon. Und gegen Ende der Folge kommt eine Explosion vor in Form von rotem und blauem Geflinke.
Ah.
Und das hat bei japanischen Kindern zu epileptischen Anfällen geführt. Ich glaube, 600 Fälle waren, dass sie dann ins Krankenhaus mussten. Todesfälle gab es keine, da kann ich euch beruhigen. Aber in der Folge wurde dann auch Pokémon in Japan für ein paar Monate abgesetzt. Und die Meldung ging halt um die ganze Welt. Und man hat auch in Deutschland mitgekriegt, dass es da wohl in Japan eine Zeichentrickserie gibt, die krank macht. Aber mit dem Namen Pokémon konnte noch keiner was anfangen.
Daraus resultiert wurden dann auch die Weihnachtsepisoden verschoben. Deswegen ist es so, dass die beiden Folgen, die um die Weihnachtszeit rumspielen, so spät kommen und da Ash's Pokémon quasi sich wieder zurückentwickelt haben, weil die eigentlich ein Jahr früher hätten laufen sollen.
Genau, aber die erste von den beiden Weihnachtsfolgen darf man ja heutzutage eh nicht mehr zeigen, weil Rosanna schwarz ist. Danke, Amis, danke.
Genau.
Oh je. Das ist dann auch nochmal ein Kapitel für sich, das wir dann vielleicht am Ende nochmal besprechen könnten, die ganze Installment-Weirdness und so weiter.
Ja, wobei man auch schon gleich vorne wegnehmen muss, Pokémon oder allein die Pokémon Company hat, was das Anime-technisch angeht, ein ziemlich großes Talent in ziemlich große Fettnäpfchen zu springen.
Ja, da gab es ja auch irgendwie so Nazi-Anspielungen und alles Mögliche.
Vor allem haben sie das Talent, Naturkatastrophen vorauszusagen.
Ja.
Och, ja, das ist auch ganz tragisch. Ja gut, damit würde ich sagen, hätten wir so den zeitlichen Rahmen etwa abgesteckt. Ich sag's nochmal, 96 ging's los in Japan mit Rot und Grün. Bald darauf schon bekam die dann ihr Blau und das war die Basis für unser Rot und Blau. Das war dann bei uns 99. ein Jahr später, also 2000, hatten wir dann auch mal Gelb. Das hatten die Japaner dann natürlich schon früher. In Japan kam die Serie 97 und bei uns natürlich passend zu Rot und Blau, wie schon vorhin gesagt, zeitlich eigentlich fast gleichzeitig auch 99, damals auf RTL 2.
Inzwischen auf Nickelodeon und davor 2 Jahre lang auf ProSieben.
Oder auf Netflix.
Genau.
Oder auf iTunes gibt es sie mittlerweile auch zu kaufen.
Und im Pay-TV auf Disney XD.
Ja, dann möchte ich hier einmal weiterleiten zu einem sehr, sehr tiefgründigen Thema, und zwar die Story der Pokémon-Spiele. Ich musste mir echt überlegen, was ist denn die Story, weil irgendwie habe ich die in meinem Kopf so kurz zusammengefasst, da dachte ich, nee, das kann es ja irgendwie nicht sein. Andy, bin ich da richtig? Es geht einfach nur darum, alle zu fangen und der Beste zu sein.
An dieser Stelle möchte ich mal sagen, dass die Story von Gen 1 bis heute mein persönlicher Favorit ist unter den Stories, weil eigentlich das Grundkonzept sich nicht verändert hat seither. Es ist ja das, dass man einem Kind dabei zusieht, wie es erwachsen wird. Und das ist prinzipiell immer sehr attraktiv für junge Gamer. Oder auch, wenn man Bücher liest, Harry Potter ist ja im Prinzip auch das gleiche Konzept, dass man aus der Kindheit ausbricht und in die Welt geht. Aber was das unterscheidet, finde ich, von den anderen ist, ich finde die Villains sehr viel besser in Form von Team Rocket als alle, die es nachher gab. Für mich war es immer etwas unpassend, dass man gegen so diverse Sekten und so gekämpft hat. Ich mochte es am liebsten mit Team Rocket. Das sind einfach nur Schurken, die Geld machen wollen und die bringen sogar Pokémon um, wenn es sein muss. Also ich finde das perfekt.
Ja, sie waren einfach nur böse, also es war doch sehr einfach, sie als Gegner zu sehen. Hingegen dann später, wenn dann die Bösen plötzlich noch irgendwelche guten Überlegungen irgendwo hegen, dann wird es dann moralisch schwieriger.
Und das war dann auch sehr zwiespältig, weil irgendwie keine der anderen Organisationen hatte für mich irgendeine Form von Sympathie. Wenn man absolut sucht, vielleicht bei Generation 5, aber wenn das vorher gedacht war, dass es das erzeugen sollte, hat es bei mir nicht funktioniert. Ich finde immer noch Team Rockets am besten, weil so etwas wie Pokémon, diese absolut Urgeschichte, die man immer wieder erzählen kann, funktioniert, finde ich, am besten, wenn es ein klares Gut und Böse gibt. Ich sehe das auch vergleichbar mit Star Wars. Das ist ja auch deswegen unter anderem so beliebt, weil es ziemlich klar ist.
Das gebe ich doch gleich weiter. Stefan, was meinst du, was hältst du von der Story? Sagst du, ja, ich hab's gern simpel und das war gut so? Oder meinst du, ja, nur Pokémon fangen und die Top 4 besiegen ist vielleicht doch ein bisschen wenig?
Also sagen wir so, im Spiel hat's mir Spaß gemacht, einfach durchzurennen und Pokémon zu fangen und die Top 4 zu besiegen und den Rocket niederzumähen, aber für die Story, da schwöre ich nur auf den Manga und sonst auf nichts. Also der Manga ist Story, der erzählt die Story um Welten besser als das Spiel tut, obwohl beides ja auf dem gleichen basiert.
Also so Sachen, die sehe ich immer wie separat an.
Für mich ist halt alles das gleiche Franchise und deshalb gehört es für mich irgendwie zumindest miteinander verknüpft.
Wie ist die Story vom Manga verglichen zum Anime? Wird da noch was ganz anderes erzählt oder deckt sich das mehr oder weniger?
Das ist eine komplett andere Geschichte, die hat überhaupt nichts mit dem Anime zu tun und ist deutlich düster und auch erwachsener gestaltet als der Anime und auch als die Spiele.
Und ist zwar sehr spielgetreu, aber trotzdem was ganz Eigenes, ja. Da erfährt man zum Beispiel, dass die Hälfte der Arenaleiter selber Mitglied bei Team Rocket sind und so Scherzchen. Und am Ende vom ersten Band gibt es sogar eine berühmte Szene mit einem Arbok.
Das von einer Schütze-Attacke wortwörtlich geköpft wird.
Das muss man sich mal vorstellen. Pokémon sterben ja da nicht wirklich. Flo, bist du dann entsprechend etwa Chicos Meinung und sagst, ja, Story, die ginge besser?
Also ich bin auch der Meinung, in den Spielen war die Story jetzt nicht so gut umgesetzt als Story an sich. Ich finde aber auch, in den Spielen steht die Story sowieso eher im Hintergrund, weil in den Spielen geht's ja eher darum, seine Pokémon zu fangen und zu trainieren Und das würde ich auch machen, wenn ich kein böses Team zu bekämpfen hätte, sondern wenn ich einfach nur die Orden sammeln könnte. Deswegen sehe ich das in den Spielen gar nicht mal so kritisch, wenn die Story da eher in den Hintergrund rückt, auch wenn sie natürlich einen Mehrwert bietet, wenn sie schön inszeniert ist. Beispielsweise bei Omega Ruby in Alpha Saphir fand ich die Story sehr mitreißend. Aber in den alten Spielen ist die Story halt eher so im Hintergrund und das stört mich eigentlich eher weniger. Was allerdings grundsätzlich die Story angeht, bin ich auch der Meinung, dass die Story im Manga sich deutlich von denen aus Anime und Spielen abhebt und auch deutlich besser ist. Der Anime hingegen tritt mir mittlerweile zu sehr auf der Stelle.
Da bin ich mit dir absolut einer Meinung, was das Spiel betrifft. Mich hat's damals die Story mehr aufgehalten als irgendwie gefreut. Ich dachte immer, oh nee, jetzt hier nochmal gegen die, aber eigentlich will ich doch auf die nächste Insel, um da wieder Pokémon zu fangen. Basti, wie siehst du das so? Du müsstest ja jetzt, um hier ein bisschen Gegengewicht zu geben, die Story total gut finden.
Meine Meinung geht tatsächlich ein bisschen in diese Richtung, liegt allerdings auch nur daran, dass ich den Manga nicht kenne. Ich habe keinen einzigen Pokémon-Manga gelesen.
Da hast du was verpasst, das musst du nachholen.
Das kannst du aber gut nachholen, weil gerade die ersten Bände werden im Moment nachgedruckt.
Ich bin mit der Story ein bisschen vertraut, also das muss ich schon dazu sagen. Ich weiß durchaus, dass die Manga-Geschichte von Pokémon ein bisschen eine andere ist, ein bisschen eine brutalere. Ich muss dazu sagen, für mich ist und bleibt das Bösewicht-Team schlechthin Team Rocket. Ich muss allerdings auch dazu sagen, im Spiel haben sie sich jetzt über die letzten Jahre halt doch ein bisschen gesteigert. Also das, was an Story am Anfang nicht wirklich vorhanden war, haben sie jetzt in den neueren Spielen halt doch ordentlich nachgelegt. Ich persönlich muss sagen, für mich ist die Pokémon-Linie die einzig wahre, die im Anime läuft. Ist halt einfach nur mal so, weil das für mich halt mein Anfang war, aber das ist halt wie immer Geschmackssache. Da muss ich dir, Joel, recht geben. Am Anfang fand ich die Story in Rot und Blau eigentlich eher nur erschwerend als förderlich.
Was ich noch interessant fand, diese Regionen sind ja immer mehr oder weniger offensichtlich einer echten Region nachempfunden. Und damals war es ganz offensichtlich, weil die Region ja sogar genau gleich heißt, und zwar die Kanto-Region im Zentralosten Japans. War das nachher auch nochmal so, dass eins zu eins der Name einer echten Region entsprach?
Nein.
Nein, und Kanto hat seinen Namen auch erst nachträglich bekommen, weil vorher war es einfach die Pokémon-Welt und als die dann in der zweiten Generation die Region Johto genannt haben, brauchten sie halt auch noch einen Namen für die Region aus der ersten Generation.
Wobei man natürlich da trotzdem hätte kreativer sein können und der Region einen anderen Namen geben können als ihrem realen Vorbild, aber ne?
Jo.
In Europa spielt das ja nicht so eine Rolle, weil sowieso niemand weiß, was Kanto ist oder heißt oder wo das ist, aber für die Japaner, ja.
Deswegen war ich auch sehr verwirrt, als ich Death Note geguckt habe und es dann hieß, in Wahrheit wurde diese Nachricht nur in der Kanto-Region ausgestrahlt. Ich dachte, was?
Crossover.
Ja, genau. Das kam mir da etwas merkwürdig vor.
Oh je.
Aber mittlerweile weiß ich es ja.
Wobei ich allerdings auch sagen muss, die vierte Generation, die spielt ja in Sinnoh, basierend auf der japanischen Insel Hokkaido. Ich glaube, für uns westliche Kultur wäre das Aussprechen von Hokkaido wahrscheinlich auf Dauer ein bisschen ein Zungenbrecher geworden. Deswegen finde ich Sinnoh auch ein bisschen wohltuender für die Zunge.
Man muss sich bei Lokalisierung immer ein bisschen Mühe geben, ist auch entsprechend ein komplizierter Job, aber das ist ein Thema für einen ganz eigenen Podcast. Stattdessen schlage ich vor, werfen wir mal einen Blick auf, ja, ich sage jetzt das Herzstück des Spiels und zwar auf das Gameplay. Wenn wir das Gameplay betrachten, muss man ja sagen, eigentlich ist es ein, ja nicht nur eigentlich, es ist ein RPG. Auch sogar ein JRPG. Nur was ein bisschen speziell war, war halt nun mal, dass man nicht selber kämpft, sondern dass man für sich kämpfen lässt. Jetzt rein die Spielmechanik betrachtet, äußert sich das nicht anders.
Und man hat halt eine wesentlich größere Vielfalt an Kämpfern, die man für seine Seite gewinnen kann.
Ja, absolut. Ich glaube, die ist wohl fast noch, nicht nur fast, die ist wohl ziemlich eindeutig unübertroffen, wenn man da noch bedenkt, wie man kombinieren kann mit Moves, dass ja irgendwie jedes Pokémon noch eine Vielzahl von Moves lernen kann. Hat da mal wer ausgerechnet, was für eine Teamkombination irgendwie möglich wäre, wenn man alles macht, jetzt mal ohne die Statuswerte einzurechnen? Also sicher allein schon eine riesige Zahl.
Boah, also wenn man sich allein schon überlegt, wenn man sagt, okay, man möchte jeden Typen, also Pokémon hat ja die, wird ja nochmal ergänzt, nicht durch die Moves und durch die Tatsache, dass es 721 Pokémon sind, halt gut damals 151, und kommen ja auch noch die Typen hinzu. Also ich habe mir mal echt versucht, ein Pokémon-Team aufzustellen, wo ich alle Typen, alle Attackentypen mit im Team habe. Es ist schier unmöglich.
Attackentypen oder Pokémon-Typen?
Pokémon-Typen geht ja schon mal nicht. Also ja. Du kannst ja alleine, wenn du jetzt wirklich sagst, man nimmt nur Doppeltypen, kannst du im Team auf 12 Doppeltypen kommen. Aber wir haben ja bei weitem mehr als 12 Typen.
Mittlerweile, ja, stimmt.
Vielleicht ging es damals noch in der ersten Generation, da muss ich sagen, das habe ich nicht ausprobiert. Da war ich damals noch nicht firm genug.
Nein, ging nicht. Es gab auch 15. Also ich kann gerne aufzählen, was für Dinge alles Alpha ist am Kampfsystem, und ihr könnt mich gerne ergänzen. Nur schon, dass der Spezialwert absolut broken ist, weil er Spezialangriff und Spezialverteidigung kombiniert.
Und war es nicht so, dass Spezialwert oder Angriff teilweise noch ans Element geknüpft waren und nicht an die Attacke?
Das war bis zur dritten Generation noch so.
Und das heißt, Psychotypes waren noch mehr broken in dieser Generation, weil dort war alles eine Spezialmove. Sie hatten alle einen hohen Spezialwert und Psycho hatte keine Schwächen.
War das nicht so, dass eigentlich Geistattacken hätten stark gegenüber Psycho sein sollen und durch einen Programmierfehler aber nicht waren?
Ja genau, der Bug hat gemacht, dass Geister überhaupt keinen Schaden machen konnten an Psychos. Und sie hatten sowieso nur drei Moves. Und dann gab es noch Käfer, die auch effektiv waren, aber die hatten nur drei Angriffe, die Schaden machen, und die sind alle ganz schwach. Also war Psycho absolut OP.
Und das habe ich damals gar nie gemerkt. Naja, das war noch so diese Naivität des Kindseins.
Ja. Willkommen im Club, ja.
Es gab noch so schöne Details, wie dass Geister waren immun gegen Verzweifler, weil Verzweifler war einfach nur ein weiterer Normal-Move.
Ja, und dann noch so Sachen wie kritische Treffer und so weiter, die auch nicht funktioniert haben.
Ja, da gab es noch das, es gab keine 100, wirklichen 100% Moves, außer irgendwie, glaub's einen oder so. Irgendwie jede Attacke konnte verfehlen.
War das nicht auch so, dass irgendwie bei so Attacken, die mehrfach angreifen, dass da, wenn einer ein Volltreffer war, waren alle Volltreffer?
Ich weiß noch, dass quasi so Wickel und solche Sachen, die so Multi-Hit-Moves sind, die haben den Gegner zusätzlich noch gelähmt, solange der Move funktionierte.
Oh, das war super nervig, das weiß ich noch.
Und dann gab es noch den Glitch, dass wenn man irgendwie Energiefokus benutzt, um die Volltrefferquote steigern, dann senkt sie sich um 75%.
Okay.
Sehr gut.
Das ist einfach herrlich.
Aber ich finde das bei so Attacken wie Wickel eigentlich macht das sogar Sinn, weil das Pokémon ist ja umwickelt. Dass es dann nicht angreifen kann, macht ja irgendwo schon Sinn, aber für den Spielfluss ist es halt nervig.
Das war wohl kein Fehler. Ich denke, das war wirklich so beabsichtigt, aber sie haben dann gemerkt, das ist nervig, also müssen was ändern.
Und One-Hit-Moves haben ja auch komplett anders funktioniert damals. Quasi, sie haben auch von Schnelligkeit abgehängt. Man konnte quasi keinen One-Hit-Move, glaube ich, landen, wenn der Gegner einen höheren Speed hatte.
Ja, ich glaube, kritisch und so weiter war auch noch an den Initiative-Wert geknüpft.
Man konnte One-Hit-Moves auch mit Konter zurückhauen.
Damals waren aber doch auch die Werte noch an die Pokémon-Art gebunden, oder?
Ja, das Wesen kam ja erst in der dritten Generation hinzu.
Und man konnte ja, also ich glaube Speedruns machen das, One-Hit-Moves auf 100% bringen, wenn man die Genauigkeit genug oft erhöht.
Also bevor wir hier vielleicht zu fest abnörden in die Details, breche ich das hier kurz herunter für diejenigen, die damals nicht Pokémon gelebt haben auf dem Pausenplatz. Kernmechanik natürlich, mein Pokémon kämpft gegen ein anderes. Ein 6er-Team hat man, wenn man es schlau macht, das haben nicht alle Gegner erkannt. Man kann jedenfalls 6 mitnehmen. Man hat im Schere-Stein-Papier-Prinzip halt natürlich ausgeweitet Elemente. Ein Element ist im Extremfall sehr gut oder sehr schlecht gegen ein anderes, um das ganz einfach zu sagen. Und was wir auch schon angeschnitten haben, die Pokémon, die haben noch persönliche Werte. Hatten sie dazu mal schon, also Angriff, Spezialangriff, Verteidigung, Spezialverteidigung und einen Initiativewert, also eigentlich einen Geschwindigkeitswert.
Wobei Spezialangriff und Spezialverteidigung in der ersten Generation noch zusammengefasst als Spezialeinwert gewesen sind.
Und sie hatten keine Wesen.
Das kam dann auch erst später.
Genau, in der dritten Generation.
Und was ich jetzt hier noch ganz schnell anschneiden möchte, wenn wir schon bei diesen Werten sind, um euch da draußen zu warnen und eure Freizeit zu schützen. Es gibt noch sowas wie IVs und EVs.
Oh ja.
Lasst mich das ganz kurz und einfach formulieren. Wenn ihr ein Pokémon habt, ich nehme jetzt mal das berühmte Pikachu, ihr trainiert das auf Level 20, dann fangt ihr noch ein anderes Pikachu, trainiert das auch auf Level 20, dann schaut ihr euch die beiden an, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich merken, dass die beiden unterschiedliche Werte haben. Und dann denkt ihr, was, ich habe doch hier zwei Pokémon, beide Level 20, was ist hier los? Es war ursprünglich gedacht und ist auch heute noch die Idee, Pokémon ja auch innerhalb des Typs und der Art zu individualisieren. Und dazu hat man gewisse Grundwerte erfunden, die dann halt später bestimmen, wie die einzelnen Statuswerte noch positiv oder negativ manipuliert werden können, mit der Idee, dass halt eben am Ende auch halt gleiche Pokémon nicht wirklich gleich sind.
Wobei das heute halt deutlich komplexer aufgebaut ist. So in den ersten Generationen war das, glaube ich, noch nicht mal so ein großer Unterschied zwischen den beiden dann.
Nee, da war es noch ein relativ kleiner Unterschied, wenn überhaupt. Aber durch die Technik, ich habe das mir mal angeguckt, dieser Wert, der das bestimmt, der wird ja unter anderem durch die ID der Person mittlerweile auch bestimmt. Die hängt ja da auch mit drinne.
Was?
Und es gibt...
Das habe ich noch nicht gehört.
Doch, die ID des Trainers kann tatsächlich die Statuswerte mit beeinflussen.
Das hätte ich nicht gewusst.
Das ist ja schon irgendwie ein bisschen unfair, oder?
Nee, das ist tatsächlich eine ziemlich hohe Physik. Also die Formel, ich habe mir das mal angeguckt, die Formel, die dahinter steckt, ist eine fast 200-stellige Formel mit geteilt durch und Brüche und Wurzel rausziehen und was weiß ich nicht alles. Es gibt theoretisch 40 Millionen Möglichkeiten, wie du anhand diesen Nummern und des Ganzen, was in dieses System drin steckt, das Pokémon beeinflussen kannst. 40 Millionen Möglichkeiten. Und das mal jedes einzelne Pokémon. Also kann man sich ausrechnen, 40 Millionen mal 721 Pokémon plus dann noch das Wesen hinten dran. Also es ist eine schier unendliche Formel, wie du das Pokémon beeinflussen kannst.
Und wenn man sich auskennt, dann nutzt man das natürlich auch aus und beeinflusst das so gut es geht, um sein eigenes Exemplar möglichst stark zu machen.
So ist es.
Deswegen wird's auch keine zwei identischen Pokémon geben.
Richtig.
Und deswegen mache ich es nicht kompetitiv.
Danke, Chico. Damit hast du nämlich den Bogen wieder geschlagen zu dem, was ich einleitend gesagt habe, als ich gesagt habe, ich will eure Freizeit schützen. Seid nicht so dumm wie ich. Beachtet diese IVs und dann die EVs, die man später dann manipulieren kann, nicht. Fangt eure Pokémon einfach so, wie sie da sind. Levelt die und habt Spaß damit. Versucht nicht, die zu züchten, weil das geht ganz, ganz lange. Und ja, wenn man doch noch irgendwie so eine Perfektionsparanoia hat wie ich, dann kann das den Spielspaß dann doch irgendwie ein bisschen verderben. Gerade wenn man dann so dumme Dinge entwickelt, wie ich will alle in einem Pokéball. Das war früher zwar noch nicht so das Problem, weil die Bälle alle gleich ausgesehen haben. Und dann müssen alle die perfekten Stats haben und dann muss da das Skillset stimmen und das Moveset muss stimmen. Und
ich bleibe jetzt kurzer Sinn, macht weil er gerade schon die Freizeit von den anderen wieder kaputt macht.
Genau, aber man muss dazu sagen, wenn man auf irgendwelchen großen Turnieren spielen will, dann wird man da zumindest ein Stück weit leider nicht drum rumkommen.
Eben, weil wenn man seine Pokémon einfach ganz normal auf Level 100 trainiert, indem man einfach x-beliebige Gegner niedermäht, dann...
So bin ich in jeder Championship in der ersten Runde rausgeflogen.
Ja, und ich bin bestenfalls mal zur zweiten oder dritten Runde gekommen, aber im Finale stand ich nie.
Ja, wenn du gegen mich gekämpft hast in der ersten.
Ich habe auch gelegentlich mal andere besiegt, ja?
Nein.
Doch. Du, 2013 war ich immerhin im guten Mittelfeld, ja? Und du warst irgendwo auf den unteren Rängen.
Das war doch das mit dem Schweizer System, oder?
Genau, die Schweizer können es halt besser.
Da habe ich einen von sieben Kämpfen gewonnen. Aber mehr Spaß gehabt als in den letzten Championships zusammen. Ich glaube, wir kommen zu sehr ab.
Und genau aus diesem Grund bin ich Pokémon-Sammler und kein Pokémon-Trainer.
Wie war das? Es musste noch jedes Shiny sein, oder was?
Ja, das habe ich mir dann sehr schnell abgewöhnt.
Wobei, Shiny konnten sie gar nicht sein in Gen 1.
Sie konnten, aber man hat es, glaube ich, erst gemerkt, wenn man sie hochgetauscht hat in andere Editionen.
Also wenn man sie auf die zweite Edition hochgetauscht hat, konnte es passieren, dass sie Shinies wurden. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das in der ersten Generation schon festgelegt war.
Damit, bevor wir hier zu fest abweichen, möchte ich noch ein weiteres Element ansprechen bezüglich Gameplay oder noch präziser bezüglich Mechanik. Das war nämlich auch sehr wichtig und auch Teil hinter dem Konzept des Ganzen. Wir haben es schon angesprochen, nämlich das Tauschen.
Ja.
Man konnte, wenn denn jemand ein funktionierendes Linkkabel hatte, was irgendwie bei uns doch ziemlich rar war, wieso auch immer, vielleicht weil man es für keine anderen Spiele gut brauchen konnte, Pokémon tauschen. Das hat nicht immer Sinn gemacht, aber hat vor allem dann Sinn gemacht, wenn man Pokémon haben wollte, die es in der eigenen Edition nicht gab. Und das hat bei uns ziemlich gezogen, diese Mechanik. Also da haben wir uns zusammengesetzt und so weiter. Hat das bei euch natürlich auch so den Pausenhof dominiert, oder? Das war nicht so bei, nicht nur bei uns so.
Also ich könnte ja nie vergessen, wie einer von uns, ich glaube, das war der Butch, hat den Mew-Glitch gemacht und dann haben wir das quasi geklont mit dem alten Trick, dass man das Kabel rausnimmt am richtigen Moment.
Der Trick hat ja noch lang funktioniert, oder?
Der hat wirklich tatsächlich sehr lange funktioniert. Also ich kann mich tatsächlich noch an viele Link-Kabel-Sessions erinnern, wo dann tatsächlich die halbe Gemeinde zusammengetrommelt worden ist, um alle Link-Kabel, die es irgendwie in dem Dorf gibt, zusammenzukriegen. Und dann saßen wir uns zu viert auf dem Wohnzimmerboden, hat die Kabel ineinander gestöpselt und dann hat man getauscht wie verrückt und gekämpft. Und besonders ist das Tauschen auch deswegen interessant, weil es gibt ja auch Pokémon, die sich tatsächlich erst nur durch einen Tausch entwickeln. Ich sag zum Beispiel nur Kleinstein, Georock, Geowatz.
Ja, und ich möchte halt Gengar haben.
Wo man dann halt Apollo tauschen muss, richtig.
Und damit zwingt man natürlich wieder die Kinder, ihre Eltern anzunörgeln, solange bis dann beide Editionen im Haus sind und das Linkkabel auch noch gleich. Also die Idee war doch schon ziemlich smart.
Und der zweite Gameboy.
Ah, natürlich, einen zweiten Gameboy muss man auch noch haben. Habt ihr eigentlich auch gekämpft? Weil Kämpfen war bei uns da irgendwie so zweitrangig, es ging da mehr ums Tauschen.
Also gekämpft haben wir auf jeden Fall. Nur kann ich mich tatsächlich zurückerinnern, dass das Tauschen tatsächlich auch im Vordergrund stand.
Also ich bin ja später erst dazu gekommen, ich habe ja erst mit der vierten Generation angefangen. Deswegen habe ich diese ganze Kabelzeit so in dem Sinn nicht mehr erlebt. Ich glaube, ich habe einmal mit Kabel auf Feuerrot getauscht, damit ich einen Mew für den Pokédex bekommen konnte oder irgendwo sowas in der Art. Und ansonsten habe ich natürlich damals nichts mit Nintendo oder sonst überhaupt Videospielen zu tun gehabt, zu der Zeit, als Pokémon so groß war. Deswegen habe ich damals auch nicht damit angefangen und kann mich dementsprechend auch nicht wirklich dran erinnern, wie das so in meinem Umfeld war, weil ich einfach nicht drauf geachtet habe. Bei mir steht aber tatsächlich schon immer das Kämpfen mehr im Vordergrund als das Tauschen. Ich habe bisher fast noch gar nicht getauscht, aber schon sehr viel gekämpft.
Für mich ist beides ungefähr gleichrangig, allerdings, dass ich wirklich viel kämpfe und tausche, hat sich eher ab der vierten Generation entwickelt, als es endlich auch online ging, weil
ich dann bin konntest du immer gegen mich kämpfen.
Unter anderem, aber auch gegen Tauschpartner, die ich mir in internationalen Pokémon-Foren, zum Beispiel aus Japan und Amerika, besorgt habe, weil hier, wo ich wohne, ist quasi Pokémon-freie Zone. Ich habe das zu Zeiten der ersten beiden Generationen quasi weitgehend für mich alleine gespielt. Ab und zu habe ich mal zufällig jemanden getroffen, der auch Pokémon gespielt hat, mit dem ich dann mal ein, zwei Kämpfe oder einen Tausch machen konnte, aber die Kontakte damals, die kann man an den Fingern abzählen. Also große Sessions, wie ihr es beschrieben habt, gab es bei mir leider nie. Ich habe das weitestgehend für mich allein im stillen Kämmerlein gespielt.
Wenn wir jetzt hier schon so über die gute alte Zeit reden und ein bisschen diese Nostalgie aufleben lassen, dann noch die Frage an euch. Ging das nur mir so oder war der ganze Zauber doch dazumals mit den ersten Generationen und die ganze Begeisterung irgendwie viel stärker? Weil bei mir ist das dann später so abgeflacht.
Oh ja.
Also vielleicht lag das auch am Alter, ich weiß es nicht. Früher war man schön naiv und begeisterungsfähig und heute ist man irgendwie Spielen gegenüber viel zu kritisch. Weil wenn ich heute ein Pokémon in die Hand nehme, dann denke ich immer zuerst, ja, und passt das ins Team und welche IVs hat denn das und wie züchte ich jetzt das? Und das wird bei mir so entzaubert, ich kann es gar nicht mehr so unbeschwert genießen. Wie war das bei euch?
Diesen Zauber, wie du es beschreibst, kennt, glaube ich, jeder Pokémon-Spieler, der das erste Mal eine Pokémon-Edition in der Hand hält. Da gebe ich dir durchaus recht, dieser Zauber war damals, als man noch klein war, durchaus größer. Da hat man sich durchaus mehr auf so ein Spiel gefreut, wenn es veröffentlicht worden ist. Ich muss auch dazu sagen, ich habe eine Zeit lang Pokémon tatsächlich auch den Rücken gekehrt gehabt Und zwar zu HeartGold und SoulSilver. Da war ich dann komplett ab vom Pokémon, also da habe ich das überhaupt nicht mehr auf dem Bildschirm gehabt. Ich muss allerdings dazu sagen, ich bin zur fünften Generation wieder eingestiegen und ich habe mich damals immer noch gefreut, wie am ersten Tag, als ich meine Blau damals in der Hand hielt. Oder auch, als jetzt die sechste Generation rausgekommen ist mit Oras. Ich habe mich so auf die Saphir gefreut, wie damals auf die Blau-Edition. Ich weiß nicht, das sagt bei mir auch ein Stück weit nach. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich so eine leichte kindliche Ader habe, wie das ist.
Das ist nichts Schlechtes, das Nein. solltest du dir bewahren.
Wir haben schon schlaue Leute immer gesagt, wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.
Das war, glaube ich, Erich Kästner.
An diesem Spruch ist tatsächlich auch was dran. Ich muss dazu sagen, nachdem ich ja nicht auf EVs, DVs und sonst was alles nicht gucke, ist für mich dieser Zauber im Endeffekt immer noch so ein Stück weit da wie damals 1998.
Das ist sehr gut.
Genau, also ich denke mal, dieser Zauber, der hat weniger mit dem Alter, den man selbst hat zu tun, sondern einfach damit, dass was neu ist. Die erste Generation war damals halt was völlig Neues und ich hatte halt eben genau diesen gleichen Zauber, wie du ihn beschrieben hast, als ich damals mit der Platin-Edition angefangen habe, weil das halt damals einfach meine erste Edition war. Und der ist zwar auch bei den neueren Editionen immer noch vorhanden, aber eben nicht mehr so sehr wie bei dem ersten Spiel aus der Reihe, was man spielt. Ich habe damals auch sehr viel länger, noch nachdem ich eigentlich alles Mögliche erreicht hatte, so die legendären Pokémon gefangen, die Liga besiegt etc., habe ich damals noch deutlich länger gespielt und immer wieder gegen dieselben Trainer gekämpft und einfach nur Pokémon hochgelevelt, wie ich es heute tue, weil ich damals halt einfach noch total begeistert von diesem Neuen war.
Bei mir hat die blaue Edition auch das Stundenzähler-Maximum erreicht. Einfach mal zu sehen, was passiert da, weil bei uns ging dann auch noch so das Gerücht rum, sowas ist ja heute auch nicht mehr möglich in Zeiten von YouTube und Internet im Allgemeinen, dass wenn man irgendwie 99,99 hat auf dem Stundenzähler und dann irgendwas tut, dann passiert weiß auch nicht was und so weiter.
Dann kommt also die MSR war bei uns zurück und du kannst ein Mew fangen.
Ja, genau.
Dann kannst du den Lastwagen verschieben.
Genau, irgendwie sowas war es. Und sowas war halt irgendwie doch auch Teil vom Zauber, von der Begeisterung. Das geht heute natürlich nicht mehr. Heute hört man das, dann wirft man Google an auf dem Smartphone. Geht nicht.
Naja, es gibt aber doch trotzdem noch so einige Gerüchte, die sich immer mal wieder halten können. Sowas wie sollte dieses dritte Generations-Pokémon, dieses Übermächtige da heißen?
Ach, irgendwas mit X war das doch.
Ja, genau. Irgendwas
Xeo?
Xeo, genau, das war's.
Xeo, genau. Das hat sich auch sehr lange gehalten. Da gab es ja sogar zur vierten Generation noch Gerüchte, dass das existiert und tatsächlich noch Leute, die das geglaubt haben.
Bei mir war es so, dass ich war halt noch sehr jung, als ich Generation 1 und 2 gespielt habe und darum habe ich die halt so mit dieser Nostalgiebrille erlebt und besonders dann Gold, Silber habe ich wahnsinnig viel gespielt. Das wurde dann einfach so zum Standard-Abendritual, dass ich dort rumlaufe und dass alle Trainer auf dem Schiff besiege und dort diese Pokémon-Radioshows höre.
Die zweite Generation war ja auch voll mit Content. Also bei
Gen 1, da habe ich dann auch natürlich den Timer aufs Maximum gebracht, habe alle Pokémon gefangen, die es gibt und mehrere auf Level 100 gelevelt und natürlich ihnen total dumme Attacken gegeben, weil ich keine Ahnung von irgendwas hatte.
Ja, das kenne ich.
Aber ich konnte es mir dann bewahren, dass ich es nie so angefangen habe zu spielen mit IVs und EVs. Ich habe einfach immer die Pokémon genommen und nach Lust und Laune ein Team gemacht mit denen, die ich gerade mochte. Können ja das die Lieblings-Pokémon ja nachher noch ausfragen. Dann Gen 3, das war doch die letzte Generation, die ich wirklich noch in diesem Hype drin war. Da habe ich mir gekauft und ich fand es auch gut, aber das war nicht wirklich ganz das Gleiche. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich bei Gen 4 dann nicht ganz so happy war über das Game. Es hat aus verschiedenen Gründen, unter anderem irgendwie Pokémon-Designs und so, und dass irgendwie die Namen sind nicht so prägnant, wie sie früher waren.
Die vierte Generation ist doch die beste, weil blind war.
Nee, die dritte Generation.
Aber in der fünften haben sie dann das Gefühl gehabt, dass Eiscreme muss ein Pokémon sein.
Ja.
Ja, in der fünften waren die Pokémon teilweise sehr merkwürdig.
Aber irgendwann müssen ja die Ideen ausgehen, dann hat man ja mal jede Tiersorte einmal gehabt. Was macht man dann?
Es gab ja eigentlich schon immer merkwürdige Pokémon-Designs in jeder Generation. Ich glaube, der Grund, warum sich das in der fünften so gehäuft hat, ist einfach, dass sie nochmal einen kompletten Neuanfang machen wollten. Sie hatten ja in der Generation 5 Edition, also Schwarz und Weiß 1, hatten sie ja bis zum Storyende überhaupt keine Pokémon vorkommen lassen, die aus den ersten vier Generationen waren. Und dementsprechend mussten sie dann natürlich auch erstmal sehr viele Pokémon neu entwerfen. Das ist, glaube ich, bis heute die Generation mit den meisten neuen Pokémon.
Ja.
Ja.
Sie mussten natürlich auch diese Pokémon wieder sehr ausgewogen entwerfen, weil es ja die ganzen alten nicht mehr gab und man kann nicht einfach nur hier mal ein paar von dem Typ und von dem Typ dazu, sondern man musste das halt wirklich wieder ausgleichen, dass es ein ausgewogenes Verhältnis war. Und ich denke mal, dadurch ist es halt gekommen, dass so viele merkwürdige Pokémon-Designs genommen wurden, eben einfach, weil so viel unterschiedliches Neues gebraucht wurde.
Aber wie gesagt, die ultimative Nostalgie gab es bei den ersten beiden Gens Plus noch so Sachen wie Pokémon Stadium für N64 oder Pokémon Snap.
Oh ja.
Und da gab es ja noch die Cameos beim ersten Smash Bros. Und da ist ein kleiner Nerd-Test. Da gibt es ja Pikachu und Pummeluff, aber ursprünglich stand noch ein anderes zur Debatte an der Stelle von Pummeluff. Welches ist das?
So, jetzt konnte jeder überlegen. Wir tun jetzt so, als wüssten wir es. Und jetzt folgt die Antwort.
Ah, ich bin enttäuscht von euch. Das war Mauzi.
Okay.
Mauzi. Mauzi, ich glaube sogar, dass Mauzi bis heute für jedes Spiel geplant war, aber dann letztendlich immer ersetzt wurde.
Sie haben eben, soviel ich weiß, Pummeluff genommen, weil das hat Zeit gespart, weil sie da praktisch das meiste von Kirby recyceln konnten an Movesets und so.
Okay.
Sollte aber nicht im ersten Teil auch Mewtwo ursprünglich schon vorkommen?
Davon weiß ich nichts.
Das kam im zweiten Teil.
Ja, ich meine, der wäre aber auch für den ersten Teil geplant gewesen, sowie noch ein paar andere, die dann einfach aus speicherplatztechnischen Gründen nicht mehr umgesetzt werden konnten.
Pokémon Gen 1 generell, wenn man da bedenkt, da hat auch noch anderes drin vorkommen sollen. Man hat ja zum Beispiel auch die Möglichkeit haben sollen, ein Mädchen zu sein.
Ja, das wurde rausgenommen, damit man Spitznamen geben kann. Also soweit ich weiß, standen sie vor der Wahl, einen weiblichen Player-Charakter geben oder die Möglichkeit haben, dem Pokémon Spitznamen zu geben. Beides kombiniert frisst zu viel Speicher. Dann haben sie sich dafür entschieden, dass man dem Pokémon Spitznamen geben können soll, um sie mehr eine persönliche Bindung zu ihnen aufbauen zu können. Das war den Entwicklern dann wichtiger als die weibliche Figur. Also so habe ich zumindest gehört.
Denkt daran, wenn ihr Gen 1 spielt und Spitznamen gebt, seid ihr sexistisch.
Und ich habe die Spitznamen damals kaum genutzt.
Ja, Spitznamen mochte ich auch nie, vor allen Dingen, wenn man dann eins bekommen hat mit einem super dummen Namen.
Oder wenn man den selber so super tollen Namen gegeben hat. Ich habe zum Beispiel damals überhaupt keine Idee gehabt und habe aber gedacht, ich müsste meinem Pokémon unbedingt Spitznamen geben. Und dann sind dann so Sachen bei rausgekommen, wie ein Blindfahr, das Pingi heißt, weil es ein süßer kleiner Pinguin war und zu einem Blindfahr passt das noch. Aber wenn du dann ein großes, starkes Empoleon hat und das heißt dann Pingi, dann ist das nicht mehr ganz so. Oder ein Golbat, das Fliegi heißt, weil es die Attacke Fliegen beherrscht oder sowas. So Dämlichkeiten habe ich in meinen ersten Anläufen gemacht.
Ich glaube, in der ersten Generation hatte ich nur ein einziges Pokémon bespitznamt und das war ein Pikachu und das hieß natürlich Sparky. So heißt, glaube ich, jedes zweite Pikachu.
Die hätte ich auch zugetraut, dass du es Giftratte nennst.
Inzwischen ja, weil inzwischen finde ich, dass Pikachu völlig overhyped ist, aber naja.
Also was bei mir persönlich noch heute dieses Nostalgiegefühl, welches wir hier gerade ansprechen, wieder ein bisschen aufleben lässt, sind die Artworks aus jener Zeit und zwar genauer die Pokémon-Artworks von Ken Sugimori. Ja, halt wie die da gezeichnet waren und dann noch mit diesen hellen Glanzelementen, die dann noch ein bisschen zur Form beitragen und so weiter. Das ist so ein ganz typischer Zeichenstil, der da früher noch angewandt wurde, also nicht zwingend im Anime oder so, sondern wirklich auf den Covern oder damals noch im Handbuch. Das gab es ja damals noch. Und das hat bei mir wirklich immer wieder so Nostalgie geweckt.
Ja, die Artworks, die ganz alten, sehen tatsächlich sehr schön aus.
Hat es auch bei uns, als wir in Paris im Pokémon Center in der Bildergalerie waren. Und das war toll.
Ja, diese Bildergalerie war genial. Aber ich muss auch dazugeben, diese Artworks, diese ganz alten, die sehen halt auch einfach irgendwie schöner aus, weil die neueren Artworks, die sind alle am Computer animiert und meiner Meinung nach einfach zu perfekt. Das hat irgendwie nichts mehr. Die sind einfach zu perfekt, um noch so schön auszusehen. Also sie sehen halt nicht schlecht aus, aber es ist halt nichts im Vergleich zu so einem schönen handgezeichneten Pokémon, das tatsächlich auch noch nicht, vielleicht nicht unbedingt perfekt ist, aber dafür halt einen Charakter hat.
Das war halt noch mit Liebe gemacht.
Die schönsten Artworks sind aus Rot-Grün, Japan. Das Embryo Mew und so.
Ja, das waren ja dann eher die Sprites, die sahen ja, der Mew-Sprite aus Grün sah ja extrem merkwürdig aus.
Also, Nostalgie-Feeling schön und gut. Also ich muss sagen, ich gucke mir auch gerne noch alte Bilder an. Nur ich persönlich finde die neuen auch nie verkehrt. Klar, es gibt halt den einen oder anderen Griff ins Klo, das muss man durchaus sagen. Nur ich muss sagen, ich finde die neuen Designs auch gar nicht verkehrt.
Nein, also so meinte ich das jetzt nicht. Ich meine halt nur, ich finde es halt immer etwas schöner, wenn was nicht so zu 100% Computer gemacht perfekt ist. Das hast du halt bei den alten Artworks noch und bei den neuen nicht. Ich finde, die alten Artworks haben halt noch so ein bisschen einen eigenen Charakter und die neuen sind halt, sehen sehr schön aus, aber haben halt diesen eigenen tiefen Charakter nicht mehr so.
Wo wir es von Artworks haben, wie steht ihr eigentlich zu der Smetbo und Omot vertauscht Theorie?
Muss ich ehrlich gestehen, wenn man sich so die Bilder anguckt, es trifft eigentlich zu.
Ich glaube es eigentlich.
Ich auch.
Bin auch der Meinung, dass das durchaus sein könnte. Ja, also es spricht schon sehr viel dafür.
Jetzt bitte noch schnell die Aufklärung für die Hörer und Hörerinnen da draußen, die jetzt nur Bahnhof verstehen.
Ja, Bahnhof, das ist mein Schlagwort. Es gilt die Theorie, dass Smetbo eigentlich ursprünglich hätte mal die Entwicklung von Blutzuck sein sollen und Omot eigentlich die Entwicklungsstufe von Safcon. Das Gerücht hält sich sehr hartnäckig, weil wenn man sich das auch einfach anguckt, zum Beispiel Blutzuck, das mit den roten Augen und den Fühlern und auch die Fellfarbe, trifft eigentlich eher auf Smetbo zu als auf Omot. Und deswegen gibt's halt die Theorie, dass die Entwickler dann Smetbo und Omot eigentlich in der Geschichte ein bisschen die Position gewechselt haben.
Ja, und Safcon hat ja eher so eine ganze Körperform, um ein Omot zu ergeben.
Richtig.
Also könnte das wirklich sein. Ich muss mir nachher mal die Bilder genau anschauen.
Mach das.
Es gibt ja noch die andere Theorie, dass irgendwie ein Kangama die letzte Entwicklung ist von der Tragosso-Linie. Da bin ich mir nicht ganz so sicher.
Ja, das Gerücht hält sich aber auch schon sehr lange.
Sonst würde ich jetzt gerne noch ein weiteres Kapitel anschneiden. Und zwar, das muss man bei der Pokémon-Franchise doch fast machen. Ich möchte den Erfolg des Ganzen noch kurz ansprechen, und zwar auch aus heutiger Sicht, weil ich fand die Zahlen sehr, sehr eindrücklich. Also wir sprechen heute von über 270 Millionen Pokémon-Games, die verkauft wurden. Wir haben alleine Brand-Sales-Umsatz 2014 von 2 Milliarden. Also das ist eine Gelddrucklizenz und es ist effektiv, und das ist schon eine Leistung, nach Mario die lukrativste Game Franchise, die es gibt. Also ist da Platz 2. Also man muss sich da vorstellen, da wird einfach Umsatz gemacht bis zum Abwinken. Und es sind sich ja heute auch viele einig, Pokémon habe da mal Nintendo sogar aus dem Schlamm gezogen seinerzeit.
Richtig.
Rein finanziell.
Richtig, damals, als der Game Boy halt am Sterben war, wie ich schon eingangs erwähnt hatte.
Finde ich eindrücklich, finde ich, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe da noch entsprechende Quellen und so weiter rausgesucht. Das haue ich euch alles in die Shownotes. Dann könnt ihr das mal nachlesen, wenn ihr denn möchtet. Einfach, dass man das auch mal noch gehört hat. Passend zum Nostalgie-Feeling von vorher möchte ich jetzt noch ein, zwei Worte über die Re-Releases der ersten Generation verlieren. Das sind ja immer mal so Möglichkeiten, wie man mit diesem Nostalgiegefühl nochmal Geld verdienen kann. Wenn man es genau nimmt, haben wir bald das zweite Re-Release der ersten Generation. Wir hatten mal im Oktober 2004 ein Leaf Green und Fire Red. Da haben vielleicht die ersten dann gemerkt, da gab es also irgendwie mal noch ein Grün. Die Japaner waren natürlich da wie immer ein bisschen früher dran, war für den GBA ein Remake und zwar schön in Farbe und ein bisschen besserer Grafik und ein bisschen moderner und so weiter. Habe ich gespielt, fand ich sehr gut. Und
mit angepasster Gameplay-Mechanik.
Genau, also da diese ganzen komischen Sachen mit Attackentypen sind ans Element gebunden und so weiter, wurde da dann das erste Mal abgeändert. Fand ich sehr schön, man kann also also quasi die erste Generation da mit ein bisschen weniger Fehlern spielen.
Also die erste Generation war in den Remakes quasi auf die dritte Generation angepasst. Es gab ja dann auch die Pokémon aus der zweiten und dritten Generation. Es gab Attacken, Wesen und den ganzen Kram, der halt erst mit der zweiten oder dritten Generation eingefügt wurde, und es war halt einfach weniger ein Remake, sondern vielmehr eigentlich nochmal ein neues Spiel in der alten Region.
Ja, und die ganzen komfortablen Sachen, die es früher nicht gab, Turbo-Treter, man kann mehr als 20 Items haben, die unsortiert in einem Beutel liegen, und wenn man die Attacken neu auswählen muss, dann wird einem erklärt, was sie für Stärke und Genauigkeit haben und so, und bei der alten hatte man keine Ahnung und musste nach Namen gehen.
Aus meiner Sicht eigentlich, wenn man jetzt nur die erste Gen spielen will, das ist eure Anlaufstelle, wenn ihr irgendwie noch einen DS rumliegen habt oder so, der da diese GBA-Spiele frisst, dann ist Leaf Green und Fire Red wohl das Beste, um das Ganze zu spielen. Oder man sagt dann, man geht aufs Remake der zweiten Generation, weil da ist ja Kanto dann auch wieder drin, aber ist nicht so ganz das Gleiche.
Wenn man neu anfangen will und auch wirklich neu anfangen will mit der Geschichte aus Rot und Blau, dann ist Feuerrot und Blattgrün definitiv die bessere Wahl, weil halt auch sehr vieles einfach komfortabler ist.
Ja.
Die spannende Frage wird jetzt ja sein, kommt als nächstes Remake Gen 4 oder das Remake vom Remake bei Gen 1?
Ich würde eher auf Remake von Diamant und Perl tippen, weil jetzt, wo die ja Rot, Blau und Gelb auf der Virtual Console raushauen, wäre es blöd, wenn die dann nochmal das gleiche quasi als Remake von Feuerrot und Blattgrün rausbringen.
Naja, aber wenn du bedenkst, Feuerrot und Blattgrün vielleicht nochmal mit ein paar zusätzlichen, ich glaube ja, in Feuerrot und Blattgrün gab es ja auch zusätzliche Regionen, die man in Originalrot und Blau noch nicht erreichen konnte, so die Sevi Islands. Wenn man das nochmal im Stil der sechsten Generation rausbringen würde, glaube ich auch, dass es sich trotzdem, dass es die erste Generation als Virtual Console Download geben wird, schon recht ordentlich verkaufen würde.
Ja, aber wie sie zählt, wie nicht, weil das ist einfach ein Port, das ist kein Remake.
Also was cool wäre und was rein von der Reihenfolge her drankommen würde, sind natürlich zwei verschiedene Sachen. Man kann auch sagen, XY war irgendwie schon gedanklich auch sehr wieder an die erste Generation angelehnt und so weiter. Aber danke, Chico, einmal mehr hast du hier ein super Stichwort gegeben, denn am 27. Februar kommt ein Re-Release der ersten Generation, und zwar fast 100% in der Originalversion, also Rot, Blau und Gelb. Unser Rot, Blau und Gelb neu aufgelegt, aber nicht mit neuer Grafik, sondern alles genau gleich. Kann man sich runterladen, soll etwa $10 kosten. Schön noch in Schwarz-Weiß, außer die Gelbe, die hat so ein bisschen Farbe. Das Einzige, was ich gesehen habe, was irgendwie noch knapp verändert wurde, ist, dass man scheinbar ein Mew auf regulärem Wege fangen können soll.
Das kann man im Original auch, das hat zwar 10 Jahre gedauert, bis der Trick bekannt wurde.
Nein, ohne Trick, sondern wirklich, du läufst hin, da steht ein Mew, du kannst es ansprechen wie ein Mewtwo und dann kannst du es fangen.
Das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber das wäre sinnvoll.
Ich werf euch den Trailer dazu, das ist ein neu erschienener offizieller Trailer zu den Re-Releases, in die Shownotes, und da in den letzten 3 Sekunden sieht man die Szene.
Ich hatte ja ursprünglich erstmal gedacht, das wäre Mewtwo, aber ja, die Frage ist, ob es vielleicht doch ein Mew ist.
Das sieht ganz nach Mew aus. Wir werden es aber bald wissen. Der 27. Februar lässt ja nicht mehr so lange auf sich warten.
Und es wurde auch schon bestätigt, dass man anstatt der Link-Kabel-Verkabelung stattdessen drahtlos tauschen und kämpfen kann. Nur was mich noch interessieren würde, was ich bisher nicht rausgekriegt habe, wenn ich mir beide Editionen auf den gleichen 3DS runterlade, kann ich dann die beiden untereinander zusammenschalten und tauschen, oder bringt mir das nichts?
Wahrscheinlich nicht, weil du dann nur ein Gerät gekauft haben musst, und das wäre gegen die Nintendo-Philosophie.
Ja, aber ich habe ja trotzdem beide Spiele gekauft. Naja, dann halt.
Was mich noch interessieren würde, ist, kannst du nur lokal über einen Drahtlos-Modus, saublödes Wort nebenbei bemerkt, kämpfen und tauschen, oder wird es auch online gehen?
Ich glaube nur drahtlos, aber ich bin mir nicht 100% sicher.
Weil es wäre natürlich schon cool, online zu kämpfen in der roten und blauen Edition.
Da müssen wir für online halt auf Kristall auf der Virtual Console warten.
Was ja das Coolste ist, es sind ja nicht wirklich die Re-Releases der Spiele, sondern die neuen Geräte. Es wird einen roten und blauen 3DS geben und einen roten, blauen und gelben 2DS. Vom 2DS halte ich nichts, also schaue ich lieber auf den 3DS. Die sehen halt wirklich cool aus. Da gibt's Versionen mit einem Turtok drauf und einem Glurak drauf in den alten Artworks.
Allerdings muss ich da ganz kurz dazwischen funken, die gibt's leider nur für den amerikanischen Markt.
Nee, ist ja frech.
Ja.
Ist Nintendo, was erwartet ihr? Die sind der Meinung, dass Region Locking zeitgemäßes Marketing darstellt.
Ja, den New 3DS mit dem Cover von Turtok oder Glurak gibt's leider nur auf den amerikanischen Markt. Leider, leider.
Aber hindert euch ja niemand daran, das zu importieren.
Schade, weil wenn der bei uns rauskommt, werde ich sogar tatsächlich überlegt, mir vielleicht einen zu holen, weil ich schon länger überlege, einen New 3DS zu kaufen, aber halt eigentlich keinen brauche, weil ich ja meinen normalen 3DS noch habe, mit dem bisher gut klarkomme, aber so dann halt nicht.
Beim New 3DS kann man die Cover doch austauschen, also einen deutschen kaufen, einen amerikanischen mit Pokémon-Cover importieren, die Coverplatten austauschen und dann den amerikanischen mit normalem Cover wieder verkaufen und hat dann einen selbstgemachten deutschen mit Pokémon-Coverplatte.
Der Aufwand ist mir zu groß.
Vielleicht kann man nur die Platten importieren.
Das ist mir auch zu viel Aufwand, ja. Und von diesem 2DS halte ich halt grundsätzlich generell nichts, deswegen.
Ja, stimme ich zu.
Wie habe ich den immer gerne genannt? Türkeil?
Ja. Und hier, ohne zu fest abweichen zu wollen, bevor ihr den amerikanischen holt, bitte guckt doch kurz, ob in Australien diese Version verfügbar ist. Dann holt euch bitte den australischen, weil Australien ist auch PAL-Region, dann erspart ihr euch viel Ärger.
Ja, wegen diesem dämlichen Reach-Lock.
Ich möchte noch über ein, zwei Glitches und Fehler sprechen. Wer hat damals nicht auf Hinweis von irgendeinem Freund oder einer Freundin Masterbälle verdoppelt oder irgendwie komische Pokémon gefangen und so weiter, Sonderbonbons verdoppelt?
Wir haben eine ganze Edition kaputt gemacht mit Missing No.
Andy, du kennst dich ja nicht zuletzt durch dein Interesse für Speedrunning auch mit so einigen Glitches ein bisschen aus. Ich darf dir hier das Wort übergeben. Missing No, das ist ja auch so ein großes, mysteriöses Ding. Bitte erzähl uns doch noch kurz, was es damit auf sich hat.
Missing No Amber, das ist so das Ergebnis von zu wenig Arbeitsspeicher und sie mussten Sachen rumschieben, damit es irgendwie geht. Und da gibt es eben diesen Tutorial-Kampf, diesen Kampf, wo einem gezeigt wird, wie man Pokémon und fängt in Vertania City und da bekommt man in den Kampfbildschirm und man sieht dann nicht mehr den Spielercharakter, sondern diesen alten Mann, wie er so ein Pokémon fängt. Und um das darstellen zu können, mussten sie tatsächlich aus dem Speicher den Spieler wegverschieben und seinen Namen in einen nicht genutzten Ort. Also haben sie den einfach verschoben in diesen Speicherslot, wo bestimmt wird, was für ein Pokémon kommt, wenn man durch hohes Gras läuft. Und die dachten, ja, das ist nicht relevant, weil der wird ja nicht genutzt in Städten. Und dieser Speicher wird ja eh wieder geleert, wenn man von einer Stadt rausgeht. Und da dachten sie, ja, dann schaut man das dort halt an und dann ist dort der Spieler halt kurzfristig im hohen Gras, aber das ist ja nicht relevant und in Städten hat es ja kein hohes Gras, also kann da nichts passieren. Nun ist es aber so, dass es eine Stadt gibt, bei der hohes Gras existiert. Ja, genau, die Zinnoberinsel.
Das war bei der Zinnoberinsel, aber auch nur der allererste Block am rechten Rand, der gehört noch zur Zinnoberinsel.
Ein Teil dort bei der Zinnoberinsel ist definiert als hohes Gras und dort erscheint dann der Spielername als Pokémon und das kann alle möglichen Formen haben. Meistens ist es Missing Number, also das ist die klassische Form, es kann aber auch die Form eines Fossils haben oder so, je nachdem, ob man einen sehr exotischen Spielernamen hat und es dupliziert das sechste Item im Slot irgendwie auf 255 oder 256 Exemplare. Man kann ja Missing Number auch fangen und dann ist das völlig verglitscht und ist irgendwie wird es als Rizeros erkannt. Was ich besonders witzig finde, weil ich glaube Rizeros war das erste Pokémon, das je erfunden wurde.
Es gibt sehr unterschiedliche Auswirkungen von dem Viech, je nachdem halt unter anderem auch wie dein Name ist oder teilweise glaube ich sogar auch welche Edition du spielst, kann das Ding, kann deinen kompletten Spielstand löschen, das kann...
Kann eigentlich nicht wirklich viel machen, aber es verglitscht, glaube ich, die Grafik in der Ruhmeshalle
kann unterschiedliche Formen annehmen, sich auch unterschiedlich entwickeln. Wenn du es levelst und eben Sonderbonbons etc. gibst, kann es sich, glaube ich, je nach Form, welches es ist, in unterschiedliche Pokémon entwickeln. Ich meine auch, es könnte sich auch in Kangama entwickeln irgendwie.
Ja.
Also die anderen Glitzes, die weiß ich nicht so fest im Detail. Also der Mew-Glitz basiert eigentlich auf Trainerfly. Das sie funktioniert so, dass diese Trainer, die einem von Weitem ansprechen, dort ist es so, wenn man so einen in das Sichtfeld geht, aber der ist im momentan nicht auf dem Screen sichtbar, hat man ganz kurz Zeit, Start zu drücken und dann wegzufliegen oder wegzuteleportieren, was auch immer. Und dann ist aber immer noch im Zwischen gespeichert, dass in diesem Ort müsste eigentlich ein Kampf beginnen. Und da kann man, wenn man sich geschickt anstellt, auch etwas im Memory rumblödeln, dass das Zeugs, das da drin steht, am Ende ergibt, dass ein bestimmtes Pokémon erscheint. Man kann das nämlich steuern, indem man andere Kämpfe ausübt. Und dann kann es eben unter anderem auch ein Mew ergeben. Also es gibt verschiedene Arten, ein Mew zu bekommen, aber dieser Trainer-Fly-Glitch, das ist tatsächlich eine sehr praktische und einfache Art. Es gibt auch eine Version davon, wo man es auf Level 1 bekommt. Und Level 1 ist ja unmöglich normalerweise bei Rot-Blau und da kann man sofort von Level 1 auf Level 100.
Du hast den Glitch, glaube ich, auch mal drüben bei Nerdy by Nerds in Textform beschrieben. Ich kann das sonst noch verlinken. Das Mew, das war ja, so wie ich das gelesen habe, ursprünglich als eine Art Prank gemeint und hat dann aber irgendwie überlebt und wurde dann zu einem Special Event Pokémon oder eben durch einen Glitch erhältlich.
Das kam dadurch, dass sie ja beim Spieltesten auch debuggen müssen und dazu spezielle Funktionen haben, die du im normalen Spielverlauf nicht haben sollst. Und diese Funktion haben sie dann nach Fertigstellung der Entwicklung noch entfernt und hatten dadurch wieder Speicherplatz frei und haben dann gedacht, ach, da quetschen wir noch ein geheimes Pokémon rein. Da hat auch Nintendo selbst von nichts gewusst. Das haben die einfach so reingemacht und das sollte man halt auch dementsprechend einfach nicht bekommen können. Aber das war dann durch diesen Glitch eben doch bekannt geworden und dann haben sie es später, soweit ich weiß, sogar noch verteilt.
Ja, das erste Mal richtig verteilt haben sie es in der vierten Generation erst.
Gab es nicht eine Tour zur ersten Generation
schon? Ja, gab es, ich war da.
Aha.
Ja, was ich noch zu dem Missing Note sagen wollte, ein ganz lustiger Glitch, den ich irgendwie mit dem Viech hingekriegt hat, war irgendeine verbuggte Attacke, die dann jedes Mal die Grafiken umgedreht hat von den Pokémon, die gekämpft haben. Das sah sehr witzig aus.
Hätte es damals schon YouTube gegeben, hättest du es aufnehmen können. Wir nähern uns hier langsam dem Ende. Was nicht fehlen darf, ist, dass ich euch natürlich noch frage, welches ist denn euer Lieblings-Pokémon? Und da wir über die Generation 1 sprechen, muss dieses natürlich aus der Generation 1 sein. Andy, ich gebe dir den Vortritt. Welches ist dein Liebstes aus Gen 1? Und jeder, der jetzt Pikachu sagt, muss nachher diesen Podcast schneiden.
Ja, also ich nehme das nicht zu ernst hier. Ich könnte vielleicht immer wieder ein anderes sagen, aber wenn man mich jetzt fragt, sag ich Porenta. Ich finde Porenta einfach eins der coolsten Pokémon, weil es so komplett aus dem Konzept rausfällt. Nicht nur von den anderen Gens, sondern auch innerhalb von Gen 1 ist es eine komplette Comicfigur. Ein Pokémon, das vermenschlichste Züge hat und einen Gegenstand benutzt und als einziges Pokémon im Englischen einen Apostroph im Namen hat. Ich finde es absolut großartig.
Dann Chico, bei dir wird's schwer, da du ja nicht Chikorita nehmen darfst. Welches ist deines aus der ersten Generation?
Also ich sag ja eigentlich immer, die ersten 152 Pokémon waren die besten, aber ich darf halt nicht bis 152 gehen, sondern nur bis 151. Und mit der Begrenzung wär's dieser Floor, weil ich damals mit dieser Samen angefangen habe und das ist dann halt im Laufe des Spiels zu einem mächtigen dieser Floor geworden, das immer an fast immer in erster Stelle im Team saß und mit dem ich alle meine Kämpfe gewonnen habe. Und am Ende in der Top 4 hat es tatsächlich mit Verzweifler das Glurak von Gary totgehauen.
Wow.
Und seitdem ist dieser Floor mein bester Freund in der ersten Generation.
Okay, nicht schlecht. Gute Begründung. Flo, wie sieht's da bei dir aus?
Ja gut, das ist bei mir natürlich noch schwieriger, da ich ja natürlich Blinfa und Filinara auch nicht nennen darf. Ich aber auch mit der ersten Generation jetzt nicht so tief verbunden bin wie mit der vierten. Also es ist wirklich schwierig, weil es gibt sehr viele Pokémon aus der ersten Generation, die ich einfach mag. Sei es beispielsweise Mewtwo, weil ich das sehr cool finde, vor allem sein Auftritt im Manga. Also nicht mal, dass es so stark ist, sondern halt wirklich, wie es im Manga dargestellt wird oder auch im Anime-Film, was da teilweise so für Sätze raushaut für so eine Zielgruppe, finde ich ganz geil. Es gibt aber natürlich auch viele Pokémon, die ich einfach unheimlich süß finde, sowas wie Mew oder Glumanda oder so, und sich, glaube ich, dafür eins festzulegen, ist für mich jetzt nicht wirklich möglich.
Okay.
Also ich finde auch, die erste Generation hat die wenigsten Pokémon, wo ich sagen muss, das Design gefällt mir nicht so sehr. Das ist bei den späteren Generationen, ist das mehr als bei der ersten Generation der Fall.
Da bist du wahrscheinlich nicht alleine. Basti, du von Bisa-Fans, darfst du was anderes sagen als Bisa-Sam?
Durchaus. Nach jahrzehntelanger Analyse konnte ich mich darauf einigen, dass ich in jeder Generation ein Liebling habe. Deswegen kann ich aus dem FF jetzt raushauen, dass Evoli aus der ersten Generation mein Liebling ist.
Oh, Evoli ist auch so süß.
Das gehört jetzt mir zu spät.
Und mit welcher Begründung?
Einfach aus dem Hintergrund, Evoli ist halt das wandelsfähigste Pokémon neben Ditto.
Und es ist süß.
Es kann sich in alle Richtungen entwickeln. Es hat über die Generationen immer neue Formen hinzubekommen. Jetzt in der sechsten auch wieder eine.
Felinara.
Ja, genau. Und deswegen habe ich tatsächlich auch schon inzwischen ein Evoli, ein Shiny Evoli im Besitz, was ein Ewigstein trägt und auch ewig ein Evoli bleiben soll.
Sehr schön.
Und Joel, deins, genau, du.
Ja, bei mir ist es auch keine leichte Wahl. Ich werde mich wohl für Glumanda und alles, was dann draus mal werden kann, entscheiden. War mein erstes Starter-Pokémon und ich mag es eigentlich bis heute noch. Wobei, ich muss ja sagen, die Starter-Pokémon der ersten Generation, die gefallen mir alle sehr gut. Also wenn ich jetzt drei nennen müsste, wären es wahrscheinlich genau diese drei. Ich bleibe aber bei meinem ersten, das ich je gewählt habe, das wäre Glumanda. Dann würde ich sagen, wäre das ein hübsches Schlusswort, um hier langsam den Deckel drauf zu machen. Das war der 21. Game Talk. Leider nicht der 20. Hätte ein bisschen besser zum 20. Jubiläum gepasst, aber so ist es halt.
Du bringst den Podcast einfach erst nächstes Jahr raus, dann sind es 21 Jahre.
Ja, so lange möchte ich dann nicht warten. Jetzt ist natürlich wichtig, geht in die Shownotes und schaut euch da die diversen Links an. Ich sag's nochmal, gametalk.fm/Pokémon1 oder auch schon direkt auf eurem Gerät zu finden. Da findet ihr nämlich auch Kibo FM und die YouTube-Channels und bisafans.de und den Bisacast und so weiter und Links zu allem, was wir hier erwähnt haben. Lohnt sich also. Schaut auch bei meinen tollen Gästen rein. Die haben nämlich teilweise auch Facebook-Profile und Twitter-Accounts und so weiter. Also folgt denen bitte gefälligst. Wem ihr auch folgen solltet, ist natürlich GameTalk FM. Dazu auch mal GameTalk FM ansurfen. Da gibt's mehr Infos und auch einen schicken Abo-Button, damit ihr diesen Podcast ganz einfach kostenlos abonnieren könnt. Natürlich sind wir auch bei iTunes zu finden, wenn euch das auf diesem Wege lieber ist. GameTalk.fm/iTunes, dann landet ihr direkt dort. Wenn ihr schon gleich da seid und mir eine Freude machen wollt, dürft ihr mir da eine hübsche 5-Sterne-Rezension dalassen. Dann macht ihr nicht nur mir den Tag ein bisschen schöner, sondern ihr helft auch anderen, diesen Podcast zu finden. Und wie eingangs erwähnt, natürlich ist GameTalk nicht nur mit einer Homepage vertreten. Wir sind auch auf Twitter und Facebook. Ganz einfach gametalk.fm/Twitter bzw. gametalk.fm/Facebook. Wenn ihr zu dieser Episode etwas anmerken möchtet, aber sagt, nee, Twitter und Facebook ist doof, es gibt auch eine Kommentarfunktion, da bitte alles rein zu der Episode. Oder ganz klassisch, wenn euch das am liebsten ist, redaktion@gametalk.fm per Mail. Damit bleibt mir jetzt noch, mich ganz, ganz herzlich bei den Hörern und Hörerinnen da draußen fürs Zuhören zu bedanken und natürlich bei meinen Gästen hier. Vielen Dank, Andy, dass du einmal mehr hier warst, und natürlich vielen Dank an den Chico, an den Flo und an den Basti hier als Spezialexperten, die mit unglaublichem Wissen glänzen konnten. Vielen Dank. Ohne euch wäre der Podcast nie so toll geworden.
Jo, gern wieder.
Gerne wieder, gern geschehen.
Wir danken, dass wir da sein durften.
Und ich bin immer wieder gerne Dauergast.
Dann kann ich mich nur noch verabschieden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Game Talk auch wieder als Hörerinnen und Hörer dabei. Ihr da draußen schaltet wieder ein. Ich freue mich drauf. Ciao zusammen.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. Next time.